You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Wir sind zurück mit einer neuen Ausgabe vom German Gunners Podcast. Willkommen zur Ausgabe 320, gut eine Woche vor Weihnachten. Wir wollen zurückblicken auf das Wochenende, das 2:1 gegen die Wolves und analysieren, was gut, was schlecht war und einen kleinen Blick vorauswerfen auf die nächsten Tage und Wochen dann, denn das Programm ist pickepacke voll und ob wir jetzt wirklich gut gerüstet in diese Phase gehen, wollen wir in dieser Ausgabe diskutieren. Wie immer an den Mikrofonen hier in Berlin bin ich Felix, in Münster ist Christian. Wie immer, guten Abend.
Ja, guten Abend, grüßt euch.
Ja, bist du schon in Weihnachtsstimmung? So 9 Tage vorm Fest.
Ach ja, wenn man jetzt jeden Morgen mit der Tochter die Weihnachtskalender öffnet und hin und her und all das, was so rum ist, dann kommt man schon eher in Stimmung als früher, aber nee, alles gut. Ich kann mich nicht beklagen.
Das ist gut. Ja, hier nicht, aber muss auch nicht. Dieses Jahr mit einem 8 Monate alten Baby ist man froh, wenn man sozusagen den Alltag bewältigt kriegt. Genau. Weihnachtsstimmung, Geschenke verteilen. Waren wir am Samstag kurz davor, Geschenke zu verteilen? Einmal an die Wolves, aber auch an die direkte Konkurrenz um den Titel, um die Meisterschaft. Haben wir dann am Ende doch noch abgewehrt. Die Emotionen sind trotzdem hochgekocht. Das heißt, es gibt einiges zu besprechen. Entgegen der Erwartungen vieler ist es doch kein 8:1 gegen die Wolves geworden mit einer 5:0 Halbzeitführung, sondern am Ende ein sehr, sehr knappes, wenn auch nicht unverdientes, aber sehr glücklich zustande gekommenes 2:1 mit einem paar Tagen Abstand. Christian, hat sich deine Wut war es ja gar nicht, aber so ein negatives Gefühl, hat sich das so ein bisschen gelegt mittlerweile?
Schwer zu sagen. Also würde ich, glaube ich, eher davon abhängig machen, wie wir gegen Everton am nächsten Samstag die Partie bestreiten. Also man musste schon nach dem Spiel so ein bisschen einmal durchatmen gefühlt. Also ich weiß nicht, der von der Fraktion, wie du es gerade schon skizziert hast, dass wir das Ganze mit ich weiß nicht wie viel Toren über die Bühne bringen. Weil ich einfach der Meinung bin, dass das United-Spiel wahrscheinlich kein großes Abbild war und die Tabellensituation vielleicht auch ein bisschen täuschen kann und jedes Premier League-Spiel erstmal gewonnen werden muss und du halt gegen einen defensiv eingestellten Gegner immer vor gewisse Probleme gestellt wirst. Was mich halt so ein bisschen während der Partie, sondern auch im Nachgang halt und auch mit Blick dann auf die kommenden Partien halt so ein bisschen beunruhigt hat, war, dass wir gefühlt halt nicht, wir waren halt nicht präsent, wir waren nicht agil, wir waren irgendwie ideenlos und all diese Dinge. Vielleicht auch platt, ich weiß es nicht, aber es war so ein Konglomerat aus verschiedenen Punkten, die halt einen so ein bisschen unruhig machten und davon gab es am Samstagabend definitiv zu viele. Und ich habe ehrlich gesagt auch den 2-1 Comeback habe ich nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir da nochmal konstruktiv nach vorne kommen.
Du hast uns schon beerdigt im Meisterschaftskampf.
Ja, habe ich auch. In dem Moment habe ich wirklich gedacht, das ist so ein Sucker Punch allererster Güte. Wenn du den kassierst, weil City, im Nachgang kann man sagen, City hat jetzt gewonnen, Villa hat auch gewonnen, alles gut. Villa sehe ich jetzt nicht so als das Thema, aber City halt. auch wenn sie schlecht gespielt haben, haben sie gewonnen. Aber es war mir klar, selbst wenn...
Sie haben auch schlecht gespielt und gewonnen.
Natürlich, aber das sind so Momente oder so Punkte in einer Saison. Da kannst du nachher drauf blicken und kannst sagen, das war der Turning Point in tabellarischer Hinsicht, aber vielleicht auch in mentaler Hinsicht. Oder eben andersrum, sind die Punkte, die es nachher zum ersehnlichsten Ziel der Meisterschaft geführt haben. Ne? Und wenn du so ein Ding kriegst, zweimal hintereinander, einmal bei Villa, da war es die Niederlage, und jetzt dann gegen die Wolves, dann kann das was mit einer Mannschaft machen. Und das war in dem Moment einfach in der 91., wo ich gesagt habe, das kann nicht wahr sein. Natürlich bist du dann in dem Moment vielleicht auch so ein bisschen zu sehr in der Sache. Aber ich glaube schon, wenn wir das nicht mehr gedreht hätten, wäre das schon ein erhebliches Thema geworden. So glaube ich schon, weil man hat es auch an den Reaktionen der, nicht nur von Mikel Arteta, der schon geschäumt hat, absolut, aber auch an der Reaktion vieler Spieler gesehen, dass sie genau wussten, oh verdammt, hier haben wir echt Kacke gebaut und hier sind wir dann mal ganz knapp von der Schippe gesprungen, der ganzen Geschichte. Ich hoffe, dass das halt eben genau diesen Effekt hat, in die eine Richtung zu sagen, wir müssen unser Level wieder nach oben schrauben.
Ja, diverse Sachen. Zunächst war, ich glaube, besser jetzt als in ein oder zwei Wochen, weil ich glaube, mit der Trainingswoche, die jetzt ist, ohne Spiel, gar nicht so verkehrt, so eine Leistung vorher abgeliefert zu haben, weil man vielleicht dann doch nochmal auch über ein paar grundsätzliche Sachen sprechen muss, möchte, wobei ich gar nicht glaube, dass es grundsätzlich jetzt ist, aber da können wir gleich auch nochmal drüber diskutieren. Also glaube ich, besser jetzt als was weiß ich, zwischen Brighton, Villa und Bournemouth irgendwann, zwischen den Spielen um die Feiertage rum, wo du eigentlich gar keine Zeit hast. Klar, kann man immer argumentieren, kommt das nächste Spiel recht schnell, aber sich jetzt nochmal zu sammeln vor den Festtagen, auch mit so einer Leistung, wenn man was Gutes sehen will, hat man jetzt genug Zeit, das Ganze auch vernünftig aufzuarbeiten, was nicht verkehrt ist. Auf der anderen Seite, ja, sagen wir mal so. Ich glaube, das 1-4 der Wolves gegen United war nicht hilfreich für uns. Wenn die knapp 0-1 verloren hätten, wäre es definitiv besser gewesen. Auf der einen Seite könnte man meinen, angenockt, mehr oder weniger schon völlig am Boden. Aber das 1-4 hat natürlich die Wolves auch nochmal dahingehend sensibilisiert, dass sie defensiv vieles besser und anders gemacht haben als am Montagabend zuvor. Das muss man halt auch nochmal sehen. Also ich glaube, die Wolves sind nicht, und das ist ja im Kommentar von Jogi Hebel auch mehrmals angesprochen worden, nicht als, ich sag jetzt mal, klassischer Tabellenletzter aufgetreten. Und selbst wenn, dann zumindest mit einer stark verbesserten Defensivleistung. Das muss man, glaube ich, auch sehen. Zum anderen, sagen wir mal so, ich die Reaktion der Spieler hat, glaube ich, schon gezeigt, also das ist ja klar, das kann nicht der Anspruch sein, die Reaktion der Spieler hat auch schon gezeigt, dass sie sich mehr sozusagen verlangt haben, besseres Spiel verlangt haben. Ich glaube, es ist auch in dem Sinne gar nicht am Wollen gescheitert, sondern so ein bisschen am Können. Das ist dann in dem Sinne die ja sehr, sehr entscheidende Frage quasi, warum konnten sie nicht mehr? Es ist jetzt rein ein körperliches, physisches Problem gewesen, einfach nach den vielen Spielen. Das ist die eine Sache, wo man sagen könnte, okay, gut, kann mal passieren, ist vor den nächsten Spielen dann aber auch nicht ideal. Die andere Sache ist halt, ich würde es nicht ganz so hochhängen, weil du hast solche Spiele einfach mal. Es gibt einfach auch mal so Off-Days quasi. Das siehst du im Sport ja wirklich ganz häufig. Und in der Regel hast du solche Off-Days auch immer gegen Mannschaften, die ziemlich weit unten in der Tabelle stehen, ne, wo sozusagen die Ausgangslage eigentlich klar ist und alle dies und das von dir erwarten. Und solche Tage hast du dann halt auch mal so Upsets im US-Sport oder so. Ne? Also ich glaube, das ist in dem Sinne nichts Ungewöhnliches. Du hast solche Spiele in einer Saison immer. Und das war aus meiner Sicht jetzt, glaube ich, das erste Spiel, wo wir wirklich über weite Strecken der Partie kollektiv nicht auf dem Level gespielt haben. Also sowohl kollektiv als auch die einzelnen Personen. Also es hat ja keiner hervorgestochen. Solche Spiele hast du immer mal wieder. So, und jetzt positiv gesehen, wir haben es dann halt gewonnen. Ja, also klar, so wie es zustande gekommen ist, muss man über einzelne Sachen definitiv gleich auch nochmal sprechen. Aber am Ende stehen die drei Punkte. Und da würde man dann halt auch sagen, okay, gut, wenn du die drei Punkte dann holst, die sind extrem wichtig im Titelrennen. Und vielleicht hätten wir vor zwei oder drei Spielzeiten das Ding dann halt noch vielleicht sogar verloren, oder wir hätten es halt am Ende dann nur unentschieden gespielt. Und so sind wir in dem Sinne nochmal zurückgekommen. Will sagen, viel Positives. Erstmal, was sozusagen die grundsätzliche Situation angeht. Klar macht das auch gewisse Sorgenfalten und Bedenken an der einen oder anderen Stelle. Und was ich aber nicht, das wollte ich jetzt noch abschließend sagen, was ich glaube ich nicht vermute, ist, dass man in irgendeiner Form die Wolves unterschätzt hat oder den Gegner zu leicht genommen hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Man hat sich jetzt auch irgendwie nicht von dem 3-0 in Brügge irgendwie blenden lassen und sagen, okay, gut, das geht ja hier alles quasi im Selbst. Das läuft quasi von alleine. Das glaube ich nicht. Aus meiner Sicht war es halt wirklich so ein klassischer Off-Day, den du halt mal im Kollektiv auch hast. Und was natürlich hinzukommt, ist, dass wir, ja, ich glaube, die Mannschaft ist auch körperlich nicht in der allerbesten Verfassung. Und dann ist es natürlich in dem Sinne schwierig, wenn der Körper lahmt, dann triffst du auch mit zunehmendem Spielverlauf falsche Entscheidungen. So, deswegen würde ich es nicht zu hoch hängen, aber es ist natürlich problematisch, wenn du, und das hatte ich in der letzten Episode auch schon gesagt, Mitte Dezember vor den vielen Spielen, die kommen im Dezember und Januar, noch körperlich so ein bisschen auf der Rille schon läufst. Und da ist dann die große Frage, kann eine spielfreie Woche das nachhaltig über die nächsten Wochen beheben und ändern?
Das wird sie nicht, weil die Zeit dann halt eben nicht lang genug ist. Es wird oder schafft ihr vielleicht so ein bisschen Raum, Spieler mit kleinen Verletzungen und Wehwehchen eben durch die Spielfreiheit unter der Woche wieder matchfit zu bekommen. Insgesamt, das trifft aber sicherlich alle Top-Mannschaften. Aufgrund der hohen Belastung musst du gucken, dass du irgendwie deinen Kader managst. Und wie man sehen konnte, ist das halt zum Beispiel bei Ben White halt nicht wirklich besonders gut gelungen, dem wir dann jetzt wieder für wahrscheinlich wie gemeldet vier bis fünf Wochen eben nicht zur Verfügung haben.
Dann kannst du in der Viererkette auch nicht mehr viel managen eigentlich.
Da kannst du nicht viel managen, das stimmt. Mascara wird länger fehlen, Gabriel wird auch sicherlich jetzt nicht in der Zeit zurückkommen. Das sind dann wieder Themen, wo auch viele jetzt gesagt haben, wann kriegt Luis Scally mal wieder Einsatzzeit?
Jetzt.
Die wird jetzt kommen, genau.
Also er hat schon gekriegt am Samstag.
Exakt, genau. Das sind diese Punkte, die wir zuhauf besprochen haben. Und wo man auch von ausgehen musste, aufgrund dieser oder dieses Phänomens, dass sich Verletzungsthemen immer ballen auf gewissen Mannschaftsbereichen, haben wir einfach diese Themen und diese Probleme, die uns die ganze Saison schon begleiten, wo wir immer gucken müssen, dass wir das mit dem Kader ausgleichen. Das haben wir bisher sehr gut getan, ohne Frage. Die Kunst wird sein, es halt auch weiter zu tun und weiter entsprechend das Level hochzuhalten und das Level auch nach oben zu bringen. Wie gesagt, diese Woche für mich an sich ist erstmal, was du schon gesagt hast, ein sehr wichtiger Faktor im Punkto taktische Einstellungen. Ne? Arteta hat es irgendwie, glaube ich, irgendwann auch in den letzten Wochen auch mal in Interviews auch mal vor den Champions League Spielen gesagt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass natürlich die Zeit immer für die Spielvorbereitung sehr kurz ist aufgrund dieser Mitte der Woche Rhythmen. Jetzt hat er ein bisschen länger Zeit, ein paar Tage Zeit, die er nutzen muss, um halt auch wieder diese taktische Schärfung reinzubekommen, dieses die verschiedenen Varianten, Systeme irgendwie mit den Spielern durchzugehen, zu schauen, wer ist vielleicht in welchem Spielsystem die bessere Wahl auf welcher Position. Er hat zum Beispiel ja bei dem Thema Gyökeres ganz klar gesagt, also die Zuspiele sind nicht präzise genug. Ja, die sind das Füttern des Spielers passt nicht auf dem Level, was es benötigt. Ich denke, er wird noch immer nicht genau die Position für Eze gefunden haben. Wie macht er das mit Ødegaard am besten? All diese Dinge. Also das bereitet ihm schon, glaube ich, erhebliche Kopfschmerzen. Und ich glaube, er wird die Erkenntnisse aus der Partie jetzt plus die Vorbereitung auf das Spiel gegen Everton extremst nutzen, um all diese Dinge zu schärfen, um auch mit der Mannschaft da nochmal taktisch zu arbeiten, um verschiedene Szenarien und Möglichkeiten zu erörtern oder für sich halt mit dem Trainerstab auszuarbeiten, um ganz, ganz viel an der Stelle nochmal zu schärfen. Und das ist eigentlich das, was ich mir von der Woche primär erhoffe, weil die etwas, ich nenne sie jetzt mal Langzeitverletzten, sprich Gabriel Mosquera, die werden wir ja jetzt nicht kurzfristig zurückbekommen. Ja, und die anderen Spieler müssen wir jetzt einfach mal schauen. Da müssen wir gucken, dass wir dann gegen den Crystal Palace halt einfach komplett wegrotieren. Das ist dann halt so.
Das wird natürlich schwierig.
Natürlich wird das schwierig, aber dann muss halt Norgaard eben wieder hinten Mitte spielen. Und was willst du machen? Ne, aber das ist dann ein Pokalwettbewerb, der einfach sowas von keinerlei Priorität haben darf, unter Berücksichtigung der anstehenden Spiele in der Premier League.
Ist ein Thema für die nächste Episode noch. Ganz kurz noch zur Ben White-Verletzung. Was mich an der Verletzung eigentlich am meisten ärgert, ist, wie sie zustande gekommen ist, weil wir so eine dusselige Umschaltsituation, ich weiß gar nicht, wer den Ballverlust hatte, Zubimendi, glaube ich.
Und weil wir einfach nicht aufhören, diese komischen Einwürfe zu machen, die wir gar nicht. Also,
und dann nichts führen. Und der Wolfsspieler hat das exzellent gelesen quasi. Der war dann ja irgendwann wirklich frei vor David Reier und wir sind dann in dem Sinne alle zurückgelaufen und Ben White musste natürlich auch zurück und bei diesem Sprint zurück hat er sich halt die Oberschenkelverletzung zugezogen und ich sag mal so, das war aus meiner Sicht, wie gesagt, ich mach's an so punktuellen negativen Sachen in dieser Partie deutlich, dass ich mich auch wirklich viel geärgert habe. Zum einen diese Aktion, ne, also es war wirklich unnötig. Es war, glaube ich, die mit Abstand gefährlichste Aktion der Wolves auch im Spiel vor dem Ausgleich. Das hat mich wahnsinnig geärgert, dass wir das zugelassen haben. Und die andere Sache dann, dass wir nach der Führung es eigentlich im Griff hatten, aber so ab der 80., 85. Minute kippte es dann und in den letzten 5 Minuten in der regulären Spielzeit hatten die Wolves irgendwie 75% Ballbesitz. Wo ich mir echt denke, okay, gut, klar, und das darf natürlich nicht sein. Und da würde ich dann aber auch sagen, das will auch eigentlich keiner. So, das ist halt dann vor allem die Frage, warum haben die Wolves 75% Ballbesitz in den letzten 5 Minuten? Ich glaube nicht, weil wir gesagt haben, ach komm, lass die mal machen, sondern ich glaube, wir waren in dem Sinne als Kollektiv körperlich nicht in der Lage, da irgendwas entgegenzusetzen. Das macht mir wirklich Sorge.
Ja, und wir waren auch, ich glaube, also das war meine Auffassung, die fast die gesamte Partie, wir waren im Kopf einfach nicht frisch genug. Also das Körperliche, ja, das ist eine Sache, bin ich völlig bei dir,
obwohl
wir dreimal gewechselt haben.
Klar, wenn du natürlich müde bist, dann bist du auch im Kopf nicht. Also es hängt ja alles
miteinander zusammen. Wir waren einfach nicht wirklich da. Und dann haben wir in dem Moment, wo das Ganze dann in dieses 1-0 kippte, haben wir einfach irgendwie nochmal gedanklich irgendwie zurückgeschaltet, haben nicht mehr diese Dominanz gehabt, die wir ja locker hätten haben können. Wir haben in dem Spiel zuvor über 70, ich glaube 76 oder 77, 78% Ballbesitz irgendwie so um den Dreh hatten wir. Hätten wir das einfach nur aufrechterhalten, hätten die Wolves den Ball überhaupt gar nicht mehr bekommen. Stattdessen finden wir uns in einem Belagerungszustand im eigenen 16er wieder, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass der Treffer, der dann gefallen ist, der war einfach denklogisch, der musste fallen. Das war irgendwie absehbar, dass dann der, ich weiß gar nicht, ich habe den Namen jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, dieser Brecher von Stürmer, ja, dass genau der den Ball auf den Kopf kriegt. Das war absehbar, ne?
Das war da was nicht das Problem, dass die Flanke zugelassen wurde, geht halt einfach
natürlich,
nicht.
Natürlich, aber ich finde dann, um jetzt mal wieder vielleicht einen positiven Aspekt nach vorne zu bringen, ich finde, dass dann ein Spieler wie Bukayo Saka genau das gemacht hat, was ein Spieler seines Kalibers und seines Status in der Mannschaft machen muss, getan hat. Er hat diese Mannschaft zusammen mit Declan Rice meines Erachtens nochmal aus der wahren Scheiße rausgezogen. Ja, er hat das für sich nicht akzeptiert. Er hat quasi nochmal gesagt, wir versuchen nochmal hier nach vorne zu gehen. Auch Declan Rice, der hat ja schon, wenn man den da auf dem Platz beobachtet hat, der hat ja schon vor dem Ausgleich, hat er ja schon geschimpft wie ein Rohrspatz überall. Ne? Der war ja völlig außer sich, was da alles passiert. Nur der kann halt nicht alle Lücken stopfen. Ne? Und das sind dann diese Führungsspieler, die dann nach vorne gehen. Und da fehlt natürlich auch so ein Spieler wie Gabriel, ne? Der hinten jetzt nicht nur diese Präsenz zusammen mit Saliba hat, sondern eben auch dieses Stoppschild halt vorsetzt und sagt, hier, ne, so und jetzt und dann gegebenenfalls auch vorne nochmal eben die Präsenz auch bei Ecken hat, wo ich finde, ungeachtet dieser Tatsache, Ecken, wir können nur Eckentore und hin und her, diesen ganzen Quatsch, sind wir da ja viel, viel schwächer geworden. Ne? Einfach weil wir einen Spieler wie ihn nicht haben. Ne? Aber das muss ich sagen, Bukayo Saka, Hut ab. Zwar zwei Assists gemacht, aber keinen dafür gekriegt, ja. Da muss ich sagen, das sind Qualitäten von Führungsspielern, die du haben musst.
Ja, hat man beim Torjubel auch gesehen, ne, wie Declan Rice nochmal auf alle eingedroschen hat und sind so, ey ja. Leute, wenn wir das jetzt nochmal irgendwie hergeben, dann spiele ich nicht mehr mit euch oder sowas in der Richtung.
Ja, so ungefähr sah das aus, ja.
Ja, ja klar, also ich meine, grundsätzlich, es gibt nicht viele positive Sachen aus diesen 90 Minuten irgendwie mitzunehmen. Ich glaube, am Ende, dass wir überhaupt gewonnen haben, ist ein positiver Punkt. Ich fand, Luis Scully hat es ganz gut in Abwesenheit gemacht von Calafiori, der ja gelb gesperrt war. Auch Hincapié war eigentlich gut dabei. Ja, steht beim Gegentor schlecht zum Gegner, wobei ich glaube, da ist es aus meiner Sicht ist das Kind schon im Minimum drei Viertel im Brunnen gewesen, dass die Flanke zugelassen wurde, war eher das Problem. Das hat gut funktioniert, von daher glaube ich, sagen wir mal so, defensiv hatten wir ehrlich gesagt nicht die Probleme in dem Spiel, sondern ich hatte den Eindruck, wir haben insbesondere in der Offensive nicht das Level und das Niveau gehabt, was es nötig wäre für ein Premier League-Spiel. Zum einen, was dann die konkrete Verwertung der Chancen angeht, beispielsweise Martinelli hatte 2-3 Chancen, von denen mindestens eine rein muss. Und dann, ganz ehrlich, wenn du mit dem 1-0 in die Pause gehst...
Was Arteta auch ganz klar gesagt hat.
Ja, ne? Ja genau. Also muss in dem Sinne dann halt auch einfach aus den Chancen musst du dann halt auch einfach mal was machen in so einem Spiel. Und ich finde, wir hatten im Mittelfeld in der zweiten Halbzeit nicht mehr die Dynamik und den Drive quasi. Es war zu viel Querpass, zu wenig mal nach vorne und ja, weiß ich nicht. Also sagen wir mal so, es war aus meiner Sicht eher ein Spiel mit Defiziten in der Offensive, im Spiel nach vorne, Chancen nicht genutzt und dann in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht insgesamt zu wenig kreiert. Ob man das jetzt sozusagen an einzelnen Personen festmachen will, muss oder kann, weiß ich nicht. Das ist aus meiner Sicht auch weniger ein Systemproblem. Ich glaube, es war einfach in dem Sinne eine Vielzahl von individuellen Faktoren. Aber, und ich glaube, das Thema sollten wir auch nochmal beleuchten und aufgreifen, die Personalie Viktor Gyökeres mit, ich sag mal, ausbaufähiger Leistung definitiv. Und jetzt die Gretchenfrage, die dann auch im Nachhinein aufgeworfen wurde, ist, bringt er sich nicht genug ein? Die eine Seite oder die andere Seite, die auf die, glaube ich, auch Arteta eher so ein bisschen vielleicht auch strategisch hingewiesen hat, um ihn so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, wird er nicht gut genug eingesetzt? Auf welcher Seite verorten wir uns?
Also ich verorte mich auf Seite Nummer 2. Wird nicht genug, also oder optimal eingesetzt. Also sicherlich war die erste Halbzeit nicht gut. Zweite Halbzeit war definitiv besser, wie aber bei allen Beteiligten. Für mich interessant ist einfach, dass er natürlich in ein, zwei Situationen vielleicht nicht gut oder schnell genug antizipiert, um vielleicht den Ball in der Mitte zu verwerten. D'accord, das ist eine Frage, vielleicht auch eine Anpassungsfrage, wie auch immer, das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie abtun. Ich glaube aber trotzdem, dass wir es noch nicht ganz geschafft haben, das optimal so aufzubauen, dass wir ihn richtig einsetzen. Also mir fehlen oftmals die direkten Zuspiele in seinen Laufweg zum Beispiel. Also wenn man sich...
er muss aber dafür auch den Laufweg anbieten, ne?
Das natürlich ist, muss er ihn anbieten, aber ich glaube, es gab zwei Situationen bestimmt mindestens im Spiel gegen die Wolves, wo die Situation da war, wo ich denke, das hätte man spielen können. Dann sehe ich irgendwie, oder habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht gesehen, dass wir uns wirklich mal gut und ordentlich irgendwie mit etwas zügigeren Staffetten irgendwie in Richtung Grundlinie bewegt haben, um die Bälle dann in dieses neuralgische Zentrum zu legen. Das sind viele Dinge. Natürlich ist er noch nicht auf dem optimalen Stand. Er war vor seiner Verletzung, glaube ich, eigentlich ganz nah dran, es zu sein. Hatte ja da auch einige Treffer dann auch erzielt in Champions League und Liga und musste dann natürlich leider pausieren. Aber ich glaube, dass er da an die Stelle wieder kommen muss, an die müssen wir wieder anknüpfen in der Gesamtkonzeption. Weil ich glaube, er ist natürlich nicht der Spieler, der die jetzt mit Hackespitze 1, 2, 3 dann nochmal an 5 vorbeilegt, aber er ist genau der Spieler, der, wenn du ihn vorne, sag ich mal, avisierst, das Ding auch versenkt. Und genau das ist der Punkt, da müssen wir wieder hinkommen. Und das ist sicherlich ein Prozess von beiden Seiten, aber ich würde mich momentan eher so da verorten zu sagen, okay, also wir müssen ihn halt schlichtweg, simpel gesagt, besser füttern. Und wenn das kommt, dann wird das auch eine gute Kombination sein. Nur wir müssen uns halt irgendwie auch ein bisschen darauf einstellen, auf dieses Spiel mit einem so artigen Stürmer.
Ja, ich tendiere ein bisschen zu eins. Ich habe schon den Eindruck, er ist schon langsam. Ne? Also ich finde, er muss... Also manchmal gibt es ja wirklich Zuspiele von außen, wo er die dann in der Mitte verpasst oder solche Sachen. Also ich habe schon den Eindruck auch, klar, er wird nicht gut eingesetzt, aber ich finde auch, dass er sich häufiger noch in bessere Positionen bringen kann. Und ich habe auch den Eindruck, dass er wenig Räume und Lücken vorne reißt, wenig Gegenspieler mal irgendwie aus ihren Positionen rauszieht. Ich finde, sein Spiel wirkt momentan sehr statisch. Und es ist aus meiner Sicht nicht ideal, insbesondere gegen tiefstehende Gegner. Und es ist in dem Sinne ja auch, wenn er am Ende nicht getroffen hat, sondern es wieder ein Eigentor der Wolves war fast schon bezeichnend und eine schöne Pointe, dass Gabriel Jesus mehr oder weniger mit seinem ersten Zuspiel oder zweiten Zuspiel, das er bekommt, das Tor halt macht. Ja, sowas wünsche ich mir halt eigentlich von einem Gyökeres halt auch, dass der nicht viele Chancen benötigt und sich seine Zuspiele auch so ein bisschen sucht. Klar, er muss gut eingesetzt werden, aber ich finde, ein Stürmer hat auch so ein bisschen die Aufgabe, daraus was zu machen. Und er muss irgendwie besser eingesetzt werden, schön und gut. Davon fallen auch noch keine Tore. Ich sehe ihn schon relativ stark in der Verantwortung. Ich habe auch blöderweise so ein bisschen das Gefühl, dass er, weiß ich nicht, ich will noch nicht sagen, dass es mich sehr an die Kai Havertz-Situation damals in der ersten Saison erinnert, aber es nähert sich dem ein bisschen an momentan. Von daher hoffe ich, dass er Gelegenheit hat zu treffen. Und wir hatten jetzt Brügge und die Wolves und da haben wir bei beiden Spielen gesagt, das sind eigentlich ideale Gelegenheiten für ihn, mal wieder zu treffen, und beides ist relativ sang- und klanglos an ihm vorbeigestrichen. Also er war weiter vom Tor entfernt, als ich erhofft hatte. Ja, also wo man sagen könnte, das war knapp oder so, oder das war jetzt mal eine tolle Situation, fällt mir ehrlich gesagt nicht ein. Und klar, eingesetzt werden muss er, aber von einem guten Stürmer kann ich auch vielleicht erwarten, dass er mal was rausholt aus einer Situation, wo er vielleicht nicht ideal eingesetzt wurde. Ne? Also irgendwie Fun Challenge, ja, was auf den Fuß kriegen, ja, sollte auch dabei sein, aber ich glaube, er ist noch ein ganzes Stück davon entfernt, da zu sein, wo wir ihn gerne, glaube ich, hätten und sehen würden. Ob das jetzt ein körperliches Problem ist oder so, ich glaube, vielleicht auch schon ein bisschen Kopf. Vielleicht ist ein Auswärtsspiel bei Everton gar nicht so verkehrt. Everton wird sich vielleicht nicht hinten einigen im eigenen Stadion, können sie, glaube ich, nicht machen.
Zumindest nicht in dem Maße, wie
vielleicht hat er dann mal mehr Platz. Ja, nicht ideal vor dem Hintergrund, dass wir mit Ressus und auch Kai Havertz bald ein bisschen mehr Alternativen auf der 9er Position haben könnte. Vielleicht der altbekannte Satz, helfen, Konkurrenz belebt das Geschäft, müssen wir mal gucken. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die wir vielleicht auch nochmal, oder sozusagen die andere Personalie, die wir auch nochmal kurz anreißen sollten, ist Eberechi Eze. Mit einer, ja, dürftigen Leistung. Wirkungslos, sagen wir es mal so. Wirkungslos.
Ja, seit dem Tottenham-Spiel nicht mehr viel gewesen, ne?
Und vor dem Tottenham-Spiel Crystal Palace noch und aber auch sonst. Auch mit viel Luft nach oben. Auch hier die Frage so ein bisschen, liegt es jetzt an ihm? Liegt es an der Position? Ist nicht ganz klar, wo er eigentlich spielen soll. Aber egal, ob er jetzt auf links spielt oder in der Mitte, ich kann schon erwarten, zumindest, dass er Bälle annehmen kann, dass er sich auch in Position spielen kann und die Mitspieler findet. Egal, ob er jetzt links oder in der Mitte spielt. Ganz komische Leistungsentwicklung von ihm in den letzten 2, 3, 4 Spielen, ehrlich gesagt. Eigentlich erwartest du ja, dass jemand, der einen Hattrick im North London Derby macht, dass er irgendwie diesen Schwung mitnehmen kann. Und bei ihm war es genau der gegenteilige Effekt.
Ja, er hat danach nicht mehr wirklich richtig, was du schon sagst, das mitnehmen können, irgendwie wirklich extremst abliefern können, wie man es eigentlich danach erwartet hätte. Es war so ein bisschen, wo war das? Also, wo geht's hin? Und es ging irgendwie so ein bisschen Richtung, unscheinbar, nicht wirklich effektiv. Das hat mir wirklich nicht gut gefallen, auch jetzt gegen die Wolves nicht, wo ich auch gedacht hätte, vielleicht übernimmt er jetzt auch in dem Moment einfach mal die Kontrolle im technischen Mittelfeld und organisiert das Spiel, zieht das an sich, versucht da mit seiner Kreativität eben genau diesen tiefen Block halt aufzubrechen, mit schnellen Zuspielen, vielleicht durch die Mitte oder nach außen, um da halt einfach mal ein bisschen was auf der Flanke aufzureißen. All diese Dinge passierte halt aber schlichtweg nicht. Also er ging irgendwie, gut zugegebenerweise wie fast alle, irgendwie unter in diesem Grau in Grau, was man da quasi ablieferte. Und wurde dann auch zurecht ausgewechselt. Also ich glaube, er hat eine Menge Platz nach oben. Also das ist wirklich.
Und aus meiner Sicht ist das keine Frage der Position. Ne? Also selbst die Leistung bei Villa auf links sind in dem Sinne sozusagen die Grundtugenden, die notwendig wären.
Ja, also keine Frage, er muss damit, also er muss lernen und damit umgehen, dass er positionstechnisch auch mal geschoben wird. Ich denke, das muss er im Kopf für sich klar haben, denke ich, das wird er haben. Er muss halt nur gucken, dass das Setup für ihn halt stimmt. Also dass er halt, egal wo er spielt, sein Leistungspotenzial abruft. Und das ist dann natürlich vielleicht auch ein Unterschied halt zu einer Mannschaft wie Crystal Palace, wo man sagen muss, es zählt hier jedes Spiel, weil du absolut oben am Limit spielst und zusammenspielst mit einem Kollektiv von sehr guten Spielern. Und dann fällt es halt auch mal schneller auf, wenn du eben in diesem Kollektiv vielleicht auch mal abfällst. Und das sind wichtige Parameter. Und ich glaube, das muss er jetzt auch relativ schnell jetzt auch für sich in die nächsten Spiele mitnehmen und mit dem Credo arbeiten, dass er halt ein wichtiges Puzzlestück halt dieser Mannschaft auch im offensiv-kreativen Bereich ist und sein kann.
Was auch schade war, ist, dass Martinelli nach der ja wirklich guten Leistung in der Champions League in Brügge auch mit dem fabelhaften Tor auch sozusagen nicht diesen Schwung mitgenommen hat, sondern in Erinnerung bleibt jetzt wieder Old Gabriel Martinelli im Sinne von klarste Torchancen nicht genutzt. Da würde man sich auch mal wünschen, dass er so ein bisschen in so einen Flow kommt, halt auch mal dann die gute Form aus der Champions League irgendwie mit in die Liga nimmt. Aber da sehe ich zumindest Tendenzen eher nach oben, anders als beispielsweise bei Gyökeres und noch bei Eze. Und eine Personalie, die wir auch letzte Woche schon gelobt haben und aus guten Gründen geschont wurde, Madueke, auf alle Fälle aus meiner Sicht jemand, den man gegen Everton vielleicht bringen könnte. Auch so ein bisschen um diese Saka, Trossard, die beiden ein bisschen zu schonen, dass man vielleicht sagt, okay, gut, Madueke über links vielleicht oder irgendwie Jobsharing mit Saka, weil er jemand ist, glaube ich, der gerade sehr, sehr gut in Form ist und man das auch vom Trainerteam gesehen hat und auch versucht, da jetzt so ein bisschen die Minuten zu managen und die Einsatzzeiten.
Ja, Everton, wo ich glaube, dass er Saka gegen Everton nicht auf der Bank lassen wird.
Nee, aber zumindest gucken kann, dass er sagt, okay, gut, ich spiele ihn halt 60 Minuten oder 55 oder ich sag halt, Trossard spielt gegen Crystal Palace, weil ich glaube nicht, dass Trossard schon wieder auch 90 Minuten gehen kann. Gut, man muss abwarten, jetzt wie so eine freie Woche in dem Sinne sich dann auswirkt. Everton ist aber ein ganz gutes Stichwort. Ich glaube, es lohnt nicht groß irgendwie detaillierter auf dieses Spiel jetzt schon in Vorschau einzugehen. Wir werden es nächste Woche dann ausführlich nachbesprechen, aber die Problematik in der Viererkette hatten wir vorhin schon angerissen, nämlich Mosquera verletzt, Gabriel verletzt, Ben White verletzt. Heißt eigentlich, wir haben nur noch Timber, Saliba, Inkepi und Calafiori, Luis Gelli, also fünf Personen für vier Positionen. Das wird schwierig durch den Dezember und Januar damit zu kommen, bis Mitte Januar zumindest.
Ich denke, Norgaard wird ein Spieler sein, der da mit reinrückt in dieses Kollektiv.
In die Innenverteidigung.
Ja,
ich glaube auch zumindest für das eine oder andere Spiel. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das vielleicht im Ligapokal macht, im FA Cup und in einem Premier League Ligaspiel, dass zumindest in gewisser Weise da ein bisschen Einsatzzeiten auch geschoben werden können. Die Frage ist so ein bisschen, wer kann Backup für Timber sein? Weil ich glaube, links haben wir mit Luis Gelli, Calafiori, Hinkepia genug. Auf rechts ist es halt so ein bisschen eng. Wobei ich mir dann halt auch denke, okay, gut, im Fall der Fälle muss da hinten halt jemand Rechtsverteidiger spielen, der auch irgendwie im Mittelfeld mal zugegen war. Merino beispielsweise. Oder vielleicht kann ein Norgaard auch Rechtsverteidiger spielen. Aber wir haben aus meiner Sicht eher auf der rechten Seite so ein bisschen die Problematik. Weil Timber hat in dem Sinne kein Backup mehr. Saliba auch nicht eigentlich, so ein richtiges.
Das ist das Problem dieser geballten Verletzungsthematiken eben auf diese Mannschaftsteile runtergebrochen. Das bringt dich natürlich absolut ins Ungleichgewicht halt schlichtweg. Ne? Deshalb wirst du oder werden wir dazu kommen, dass wir wahrscheinlich Spieler in gewissen Positionen sehen, in denen sie halt nicht angestammt sind. Also in denen sie so ein bisschen, zumindest nicht komplett, aber ein bisschen fremd halt wirken. Vielleicht ist dann der Ligapokal einfach mal gegen Crystal Palace eine Variante oder eine Option, sowas mal zu testen. Also
ja, Lukas Simon fragt.
Hört sich doof an, aber dass man einfach vielleicht mal da guckt, ob man Spieler so out of position halt vielleicht mal spielen kann, ne? Oder ob man es im Rahmen einer Trainingswoche macht, das ist halt auch die Frage, ne? Aber ich glaube, solche Situationen werden auf uns zukommen und damit werden wir konfrontiert werden und müssen das irgendwie handeln.
Wer macht den Thomas Partey quasi? Lukas Simon fragt in der Hangouts-Gruppe, ob wir sollen im Podcast schon mal diskutieren, ob wir im Januar auf dem Transferfenster defensiv nochmal nachbessern.
Ja, und Tommy, ja, so können wir nicht mehr holen, der ist gerade zu Ajax gegangen.
Wäre sich bei uns aber auch im ersten Spiel direkt wieder verletzen.
Deswegen. Ja, natürlich, klar. Ich glaube nicht vor dem Hintergrund der Verletzungszeiten, die wir so gerade vor Augen haben, weil ich glaube, dass die alle so um den Jahreswechsel ja irgendwie wieder sich kumuliert, scheinbar wieder vereinen, so wie es ja auch bei der Offensivgeschichte irgendwie so war, und dann zurückkommen. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir da großartig aktiv werden. Kann natürlich auch eine komplett andere Wendung nehmen, wenn du noch vertiefste Probleme da an den Stellen kriegst, dass du dann nochmal versuchst, da nachzubessern.
Einfalls, wenn Spieler länger ausfallen und Ahnung. Oder halt
wir haben irgendwann
kumuliert halt in gewisser Weise auch nicht mehr dabei sind. Also Arteta hat es ja, das hatten wir noch gar nicht so besprochen, aber der endlich mal meine These der Verletzungen fordern oder führen zu neuen Verletzungen bestätigt, im Sinne von, wenn Spieler immer mehr spielen, dann ist es halt einfach so, dass Verletzungen bei den anderen quasi entstehen. Und das ist dann natürlich auch in dem Sinne ein Problem, weil jetzt haben wir wieder defensiv viele Verletzungen. Es müssen wieder viele mehr spielen, als wir vielleicht ursprünglich eigentlich auch gedacht hatten. Und dann wird es in gewisser Weise, ja, ich sag mal, ein Problem. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir, glaube ich, was machen defensiv, aber dann nur irgend sowas im Sinne von, kriegen wir vielleicht eine Art Leihgeschäft hin.
Ja, wir haben jetzt zum Beispiel bei Brügge gegen Brügge Salomon gesehen.
Genau, das wäre ein
Haaland-Produkt.
Genau, oder die logischere Alternative wäre quasi, wir holen jemanden aus der Academy hoch. Ich denke, insbesondere auch für die Champions-League-Spiele, wo ist ja jetzt, also ich meine, wir haben 5 Punkte Vorsprung vor Platz 3 bei 2 Spielen noch und das eine Spiel ist zu Hause gegen den letzten oder vorletzten. Da ist sehr wahrscheinlich, dass wir da Spieler schon werden im Januar. Oder, mein Gott, lass den Academy-Spieler dann halt spielen, wenn es blöd läuft. Ich denke, die Priorität muss jetzt auf den Spielen sein. Everton, Brighton, Aston Villa, Bournemouth, Liverpool. Das sind allerdings auch 5 Spiele innerhalb von 2,5 Wochen.
Ja, es ist knackig. Das haben die anderen Mannschaften natürlich auch. Das ist das Thema.
Die haben nicht so viele verletzt. Ich habe extra nochmal geguckt.
Anders oder falsch, ja. Es hilft nichts. Wir müssen uns fokussieren. Wir müssen gucken, dass wir die Spieler fit kriegen, die wir benötigen in der schwierigen Zeit. Und dann nützt es nichts, Entschuldigungen zu suchen, sondern dann muss es halt nach vorne gehen. Und ich glaube, dass das wird Arteta hoffentlich klar rüberbringen und gleichzeitig aber auch schauen, dass er den Kader so einigermaßen voreinander hält, dass es durch diese Phase auch erfolgreich durchgehen kann.
Nächster Auftritt Samstag 21 Uhr, selbe Zeit wie gegen die Wolves, auswärts bei Everton. Wir werden es dann natürlich in der nächsten Episode nachbesprechen. Auch jetzt keine so schöne Zeit, war ursprünglich mal dieses Sonntags 15 Uhr Spiel gewesen. Andererseits denke ich mir halt auch, wir sind eher Spiel um 21 Uhr gewohnt als Everton. Von daher sollte das eigentlich funktionieren. Aber in dem Sinne kein einfaches Auswärtsspiel und in dem Sinne Auftakt zu einer ganzen Reihe von tricky Games, sagen wir es mal so. Ne? Das einfache Wolfsspiel haben wir jetzt abgehakt und jetzt kommen wieder eher ein paar tricky Sachen. Müssen wir gucken. Ich denke aber, eine Woche Vorbereitung an sich sollte erstmal nicht verkehrt sein. Ob es was gebracht hat, wird man Samstagabend sehen. Genau, darauf dann die Woche ist ja, wie gesagt, Ligapokal gegen Crystal Palace, der jetzt unter der Woche schon stattfindet mit 3 der 4 Spiele. Wir ziehen dann ja nach, deswegen kann man auch schon mal gucken, gegen wen man gegebenenfalls dann auflaufen müsste. Und der Vorteil Für uns ist das zumindest die anderen Mannschaften, also auch City, die spielen jetzt unter der Woche, eben nicht frei haben.
Ja, absolut.
Also wir müssen das Positive am Horizont sehen und auf der anderen Seite, wir haben im Januar auch Champions League-Spiele, die, ich sag jetzt mal, nicht mehr so wichtig sind aufgrund unserer Vorleistungen und alle anderen City muss auch noch ranhauen, um sich unter die ersten 8 zu qualifizieren. Sind zwar gut vorangekommen, aber safe ist es noch nicht. Von daher müssen wir doch auch mal positiv gucken und sagen, wir können uns jetzt erstmal, was dem angeht, wirklich voll auf die Liga konzentrieren bis Ende Januar und sollten das auch tun und da unsere Kräfte bündeln und alles andere lassen wir erstmal zur Seite.
Absolut. Bin ich voll dabei. Ligapokal wie sowieso. FA Cup, ja.
Ja, zumal es im Ligapokal auch noch Hin- und Rückspiel gibt. Also das ist sehr lächerlich.
Ja, genau. FA Cup gegen Portsmouth muss man immer gucken, wie man das angeht. Aber auch da sollte die Priorität primär erstmal auf dem Ligabetrieb liegen, ohne Frage.
Alright, dann werden wir es natürlich im Nachklang zum Everton-Spiel nochmal ausführlich aufdröseln. Hoffen wir erstmal, dass es keine weiteren Hiobsbotschaften aus der Trainingswoche gibt. Pressekonferenz von Arteta ist am Freitagmorgen, habe ich gerade nochmal schon nachgeschaut. Und dann werden wir es Anfang der nächsten Woche dann in der letzten Ausgabe vor Weihnachten nochmal ausführlich besprechen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören wie immer und euch eine gute Woche und ein schönes Wochenende. Kommt gerne in die Hangouts-Gruppe Samstagabend. Und dann hören wir uns Anfang der nächsten Woche wieder. Bis dann.
Macht's gut. Ciao.